Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich auch für alle Kinder, die hier sind. Ich habe für euch eine gute Nachricht. Ihr braucht heute nicht zur Kinderbetreuung. Ihr braucht nicht nach oben zu gehen, dürft hier bleiben. Ich habe noch eine gute Nachricht. Ich habe heute eine dehnbare Predigt. Das heißt, wir können, wenn ihr wollt, wenn ihr gleich die Hand hochhebt, dann bleiben wir hier bis 12 Uhr. Also, das kriege ich hin. Wird wahrscheinlich ein bisschen zu lang werden, oder? Wir hatten das mit Andreas so abgesprochen, dass er heute 20, 25 Minuten bekommt und dann nehme ich entsprechend weniger. Und also wir werden dann ungefähr um halb, werde ich versuchen, fertig zu sein und wir werden dann zeitig Schluss machen. Also ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, es wird heute alles gut werden. Ja, es sind wunderbare Bedingungen. Wir haben Ferien, wir haben Urlaubswetter, und wir haben die Fußball-Weltmeisterschaft. Also es gibt überhaupt keinen Grund, in Urlaub zu fahren. Also es ist wirklich schön, dass ihr alle hier seid. Und es vergehen noch ein paar Stunden. Ich bitte einmal die Präsentation zu starten. Es vergehen noch ein paar Stunden, dann ist Deutschland nicht mehr Fußball-Weltmeister, sondern ich glaube, das nennt sich Vize-Weltmeister. Richtig, ja? Passt. Aber davor kämpfen noch zwei Mannschaften um diesen Titel. So, ich glaube, ich habe... Genau, Deutschland nicht mehr Fußballweltmeister und davor kämpfen zwei Mannschaften um diesen Titel, Kroatien und Frankreich. Wer darf sich als nächstes Weltmeister nennen? Okay, wir belassen die Diskussion auf später. Eigentlich war das nicht mein Thema, es wird ungefähr so ablaufen. Wenn wir dieser Empfehlung von Sam folgen und Kroatien schießt ein Tor und geht durch dieses Tor in Führung, dann wird sich einer hier bei uns aus der Gemeinde sehr freuen. Das ist der Zoran. Kroatien ist sein Heimatland. So, dann ist es aber so, dass ganz Frankreich höchstwahrscheinlich sehr traurig sein wird. Und viele anderen, so wie wir, wie Deutschen, normalerweise ist uns das egal. Also es gibt ein paar Ausnahmen, aber normalerweise ist uns das egal, wir sind raus, spielt keine Rolle. Und andere werden sich irgendwie anpassen. Wenn ich zum Beispiel in Kroatien bin und alle sind am Jubeln, dann freue ich mich mit. Ja. Bin ich in Frankreich, sind alle am Jubeln, oder sind alle traurig, ja, weil Kroatien in Führung gegangen ist, dann bin ich mit den anderen traurig. Ich werde mich da nicht freuen, weil das könnte irgendwie unangenehm werden für mich. Vielleicht würde ich dann mit Pflasterstein beworfen werden. Das kann in Frankreich passieren, dass die Demonstranten da etwas nervös werden. Also wir merken, so ein Tor erzielt ganz unterschiedliche Reaktionen. Also so ein Tor erzielt ganz unterschiedliche Reaktionen. Ein Stürmer, der weiß das, zumindest unterbewusst weiß er das. Wenn zum Beispiel ein kroatischer Stürmer, oder anders gesagt, ein kroatischer Stürmer weiß sogar, dass ein Tor von ihm viel mehr Menschen traurig machen würde als froh. Also ein Tor von Kroatien macht viel mehr Menschen traurig als froh. Es sind circa 4 Millionen Kroaten, die sich freuen, vielleicht ein paar mehr, und 66 Millionen Franzosen sind traurig. Und trotzdem will er genau diese Reaktion provozieren. Er will dieses Tor schießen. Obwohl er viel weniger Fans haben wird als vielleicht vorher. Das Wunder, das Andreas uns gerade geschildert hat, also aus der Einleitung, das Wunder von dem Blindgewordenen, der jetzt gesund geworden ist und sehend geworden ist, hat ebenso ganz unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Und wir werden uns gleich einmal genauer anschauen, welche Reaktionen waren das? Was ist da geschehen? Was ist da passiert? Und auch dieses Wunder ist ein Wegweiser, soll uns hinweisen auf Jesus und soll uns auf etwas deutlich machen. Aber zuerst müssen wir uns zwei Verse genauer anschauen, die Andreas ganz bewusst herausgelassen hat, damit ich auf diese Verse eingehen darf. Das hatten wir mit ihm so abgesprochen. Wir werden uns Johannes Kapitel 9, die Verse 4 und 5 anschauen. Schlag mit mir bitte diese Stelle auf. Unser erster Punkt wird sein, nutze die Vorlage und tue das Werk Gottes. Und wenn wir in der Sprache des Fußballs reden würden, dann würden wir sagen, nutze die Vorlage und schieß das Tor. Nutze die Vorlage und schieß das Tor. Tu das Werk Gottes. Ich lese die Verse zuerst einmal in der Schlachterübersetzung. Die Luther oder Elberfelder lesen werden gleich unruhig werden. In der Schlachter heißt es, Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Haben wir in der Bibelstunde, meine ich, auch Bibelstunde auch gelesen. Ja, diese Stelle, genau. Also es war übrigens eine sehr, sehr schöne Bibelstunde. Es tut mir wirklich leid für euch, dass ihr nicht dabei wart. Weil ich würde am liebsten darauf Bezug nehmen, aber es waren so wenige, dass ich viele Dinge nochmal lesen muss. Also Jesus sagt hier, ich muss, solange es Tag ist, solange der Zustand des Lebens hier auf dieser Erde da ist, muss ich wirken. Muss ich etwas tun, die muss ich nutzen. Es kommt die Nacht, es kommt der Tod, wo niemand mehr wirken kann. Das sagt Jesus hier. So, jetzt schauen wir einmal die Luther- oder die Elberfelder Übersetzung an. Und dort steht, wir müssen die Werke dessen wirken. Alles andere bleibt gleich, nur der Anfang ist anders. Wir müssen, das ist der Unterschied. Ich weiß nicht ganz genau, wie das zu diesem Unterschied kommt. Aber den Unterschied haben wir. Ich weiß, dass in meiner griechischen Bibel, in der Nestle Aland, das Wort Hemas steht. Und das bedeutet eindeutig, wir müssen. Aber es gibt wohl einige wichtige Textzeugen, die von Emä sprechen. Und das heißt dann, ich muss. Aber diese beiden Textvarianten widersprechen sich nicht. Ich habe sie deswegen angeführt, weil diese Frage würde kommen nach dem Gottesdienst. Warum ist das so? Bei mir steht das so. Deswegen habe ich das hier sofort beantwortet. Beide Textvarianten widersprechen sich nicht. Das war das, was für Jesus galt, was für Jesus wichtig war. Ich muss wirken. Wir wissen, das Ganze ist in einer Umgebung, in der Geschichte passiert, wo Jesus vor dem Blindgeborenen stand. Und da sagt Jesus, wir müssen oder ich muss so lange wirken, wie ich lebe hier auf dieser Erde. Es kommt die Zeit, wo auch Jesus gestorben war und auf dieser Erde nicht mehr gewirkt hat. Er konnte nicht diese 3 Tage. Er war tot. Und auch für uns kommt eine Zeit, wo wir nicht mehr wirken können. Dann sind wir tot, dann ist es vorbei. Dann geht das nicht mehr. Das galt für Jesus und gilt für uns genauso. Da sagt Jesus aber noch etwas anderes oder er spricht weiter. Er sagt in Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Ein interessanter Zusatz. Solange ich in der Welt bin. Die Frage stellt sich, was ist eigentlich, wenn Jesus nicht mehr da ist auf der Welt? Er ist immer noch da, er ist ewig, das wissen wir. Aber Jesus ist nicht mehr auf dieser Welt. Gibt das dann kein Licht? Und bis jetzt wurde Jesus als ein bleibendes Licht bezeichnet. Wir kennen Jesus aus dem Johannesprolog, aus Johannes 1, Vers 5. Und dort heißt es, und das Licht leuchtet in der Finsternis. Jesus ist schon lange beim Vater, Jesus ist in der Ewigkeit, aber das Licht leuchtet immer noch. Das Licht leuchtet heute auch noch. Aber hier sagt Jesus, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht. Es geht hier um ein Licht, das so lange leuchtet, wie Jesus auf der Erde ist. Was ist aber, wenn Jesus nicht mehr auf der Erde ist? Was ist dann mit dem Licht? Ich denke, die meisten von uns denken an die Aussage, die Jesus in Matthäus 5, Vers 14 erwähnt hat und gesagt hat, in einem ganz anderen Zusammenhang, aber trotzdem die Aussage steht. Und er sagt dort, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und wenn ich nicht mehr da bin, ihr seid das Licht der Welt. Und jetzt denken wir daran, dass Jesus das in diesem Zusammenhang mit der Heilung des Blindgewordenen sagt. Er steht vor diesem kranken Menschen oder vor diesem armen Mann, vor diesem Bettler. Und dieses spezielle Licht, von dem Jesus hier spricht, ist dazu da, Gutes zu tun. Dazu da, etwas Gutes zu wirken. Und wer würde diesem blinden, armen Mann helfen, wenn Jesus nicht mehr da ist? Jetzt ist Jesus da, jetzt lebt Jesus auf dieser Erde, jetzt steht er vor diesem Blinden und jetzt muss Jesus an diesem Blinden Gutes tun. Aber wenn er nicht mehr da ist, wer wird dann diesem Blinden, diesem armen Mann helfen? Wer wird Gutes tun? Es ist klar, dass Jesus ganz anders helfen konnte, als wir es können. Jesus schmiert ihm den Dreck in die Augen und sagte ihm, wasche ihm und dann kannst du wieder sehen. Er sagte das nicht, aber es passierte so. Er hat ganz andere Möglichkeiten gehabt. Meine Aufgabe ist es nicht mehr, den blinden Dreck ins Gesicht zu schmieren. Das ist nicht meine Aufgabe, weil ich die Macht nicht habe. Aber ich kann ihm anders Gutes tun. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, sagt Jesus. Wenn ich nicht mehr da bin, dann ist eure Aufgabe, solange es Tag ist, solange ihr lebt, Gutes zu tun an den Blinden, an den Armen, die ihr in der Welt, in eurer Umgebung habt. Und das heißt in Epheser 2, Vers 10, ein sehr bekannter und ein sehr interessanter Vers. Und lange Zeit konnte ich ihn nicht wirklich verstehen, aber genau darum geht es. Paulus sagt hier, denn wir sind seine Schöpfung. Wir sind geschaffen durch den Vater in Christus Jesus. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir sind wiedergeborene Kinder Gottes. Wir sind geschaffen dazu, zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind geschaffen in Christus Jesus. Wir sind geschaffen aber nicht zu einem Selbstzweck, nicht für uns selber, sondern wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, die Gott uns vorbereitet hat. Und jetzt nochmal zu Vers 4, dort heißt es, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Das sagt Jesus. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat. Die Werke sind für uns. Die Werke sollen wir tun. Und jetzt kommen wir zu unserem Fußballbeispiel. Jetzt kommen wir zu der Anwendung, die mit dem Fußball zu tun hat. Gott gibt dir die Vorlage. Gott gibt dir die Vorlage. Er legt dir den Ball zurecht. Er schafft dir ideale Bedingungen, sein Werk zu tun. Und wenn wir jetzt vor dem Fernseher sitzen würden und Gomez würde so eine Vorlage bekommen und er würde den Ball da sehen, dann würden wir schreien, würden sagen, schieß das Tor, mach es endlich. Nur was machen wir, wenn Gott uns die Vorlage hinlegt, wenn die Vorlage da ist, wenn wir die Möglichkeit haben, Gutes zu tun? Was machen wir? Sind wir dann nicht genauso wie die Jünger, dass wir uns erstmal um die Schuldfrage kümmern? Dass wir uns fragen, ja, wer hat denn jetzt eigentlich Schuld? Wer ist schuld an dieser Situation? Waren es die Eltern? Wenn wir von Problemen an einer Familie hören, da ist irgendwie Kuddelmuddel mit den Kindern, da gibt es viel Theater, viel Sorgen, dann fragen wir uns, wer ist eigentlich schuld? Haben die Eltern ihn schlecht erzogen? Wahrscheinlich war es daran, weil die das und das und das gemacht haben. Oder ist er daran schuld? Oder müssen wir uns genauso wie Jesus sagt, die Frage stellen, was ist das Werk Gottes in dieser Situation? Was sollst du tun? Was ist deine Aufgabe? Warum begegnest du genau dieser Situation? Müssen wir uns nicht diese Frage stellen? Es ist eine Vorlage Gottes genau für dich. Und da steht nicht die Frage, wer muss jetzt das machen? Müssen jetzt die Älteste dahin gehen oder muss mein Nachbar dahin gehen oder muss irgendjemand anders das tun? Die Frage steht, das ist eine Vorlage Gottes für dich und du musst dir die Frage stellen, Gott, ist der Ball für mich? Dann muss ich schießen. Hilf mir bitte dabei. Hilf mir zu schießen. Hilf mir, das Werk Gottes zu tun in dieser ganz speziellen Situation, die du für mich vorbereitet hast. Denken wir daran, es sind Werke Gottes, die Gott so vorbereitet hat, damit wir sie tun. Und wir sollen die so lange tun, wie wir hier im Leben sind. Es wird eine Zeit kommen, wie wir es nicht mehr tun können. Dann werden wir im Tod sein. Dann ist das vorbei. Du sollst nur eins bedenken. Dein Handeln, dieses Tor, wird unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Und die Reaktion auf das Zeichen mit dem Blindgewordenen, die wollen wir uns jetzt etwas genauer anschauen. An der Reaktion erkennt man die wahren Freunde oder auch die wahren Fans, wenn wir das als Übergang und als Eselsbrücke nehmen wollen. Bedenken wir immer, das Beispiel mit dem Fußball ist zwar nett, es ist aber nur eine Eselsbrücke, wir dürfen es nicht überstrapazieren. Es geht hier um viel wichtigere Inhalte und viel wichtigere Dinge als Fußball in dem Fall. Lass uns zuerst einmal ans Ende von Kapitel 9 gehen. Wir gehen an den Vers 39, Johannes Kapitel 9, Vers 39. Und die Frage stand auch auf der Bibelstunde, da hatte ich es noch nicht ganz die Antwort für mich gefunden, aber ich möchte jetzt mit euch diese Frage beantworten. Dort heißt es, und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehen werden und die, die sehen, blind werden. Und auf den ersten Blick ist das ein Widerspruch zu Johannes Kapitel 3, Vers 17. Auch diese Stelle haben wir betrachtet und ich hatte damals darüber gepredigt. Dort heißt es, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Was ist es jetzt? Jesus sagt, ich bin nicht in die Welt gekommen, damit ich sie richte und jetzt bin ich doch zum Gericht in die Welt gekommen. Wie darf man das verstehen? Wie darf man das einordnen? Man muss wissen, dass hier zwei unterschiedliche griechische Worte stehen. In Johannes 3, Vers 17 steht das Wort krino. Das Wort, griechische Wort krino, das so viel heißt wie richten und verurteilen. Also Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um die Menschen zu richten oder zu verurteilen. Das sollten wir uns merken. Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um die Menschen zu richten oder zu verurteilen. Und das sehen wir dann auch weiter in Vers 19. Da sagt uns Jesus, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, aber die Leute wollten das nicht. Die verstecken sich lieber in der Finsternis. Der Mensch entscheidet selbst, ob er zu dem Licht will oder in der Finsternis und in der Sünde bleiben will. Das macht der Mensch vollkommen selbstständig. Jesus muss dann nicht verurteilen, nicht richten, nichts. Jesus ist nicht zum Gericht gekommen. Aber jetzt kommt Vers 39 in Kapitel 9 und dort steht das griechische Wort krima. Und das heißt so viel wie Urteil oder Beschluss. Das Endergebnis wird sichtbar, weil Jesus da ist. Das Endergebnis wird klar und deutlich erkennbar. Jesus ist also nicht in die Welt gekommen, um die Menschen zu verurteilen, aber damit das Ergebnis, Gottes Urteil, sein Beschluss über den Menschen sichtbar wird. Dafür ist Jesus gekommen. Und das werden wir jetzt oder wenn wir jetzt das Kapitel betrachten werden, werden wir das sehr, sehr deutlich sehen können. Wie wird das sichtbar? Dazu brauchen wir Licht, damit das Endergebnis sichtbar wird. Und es sieht so aus, wenn wir Gottes Werk tun, wenn Gott also wirkt oder wir stellvertretend für Gott oder Gott durch uns wirkt, dann reagieren die Menschen darauf und durch ihre Reaktion wird Gottes Urteil über sie deutlich. Wir können das Endergebnis ablesen. Wir haben noch 7 Minuten. Ich habe uns eine Tafel mitgebracht, an der man ablesen kann, wo oder was die wahren Nachfolger, die wahren Anbeter Gottes sind. Es ist überall dasselbe Werk, das passiert ist. Für alle Menschengruppen, wir werden 4 Menschengruppen gleich betrachten, es ist überall dasselbe Werk. Jesus macht den Blindgeborenen sehend. Gilt für alle. Der Erste, die es bemerken, sind die Nachbarn. Und wir lesen von den Nachbarn zum Beispiel in Vers 8, die Nachbarn nun und die zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Andreas hat gesagt, das war wahrscheinlich nicht weit weg vom Zuhause. Die Nachbarn haben das als Erstes gesehen. Auf einmal sieht er und läuft rum. Das gibt's doch gar nicht. Das war interessant. Da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen geöffnet worden? Vers 10. Vers 12, da sprachen sie zu ihm, wo ist er jetzt? Und dann Vers 13, da führten sie ihn zu den Pharisäern. Das waren die Nachbarn. Dann führten sie ihn zu den Pharisäern. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Sie sehen es, wollen es aber nicht wahrhaben, sind neugierig, denken aber nicht weiter darüber nach, orientieren sich an den anderen. Sie wollen wissen, was werden jetzt die Pharisäer sagen? Wie sollen wir das einordnen? Was ist jetzt damit? Das verstehen wir nicht. Ist auch nicht unbedingt verkehrt. Das Problem war nur, dass zu den Leuten, zu denen sie es gebracht haben, haben selber nichts gesehen und haben eine ganz andere Reaktion gehabt. Als Nächstes haben wir die Eltern. Von den Eltern lesen wir ab Vers 20. Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso er aber sieht, das wissen wir nicht. Und wenn wir ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fragt ihn selbst. Er soll selbst für sich reden. Komisch, ja? Also sind Eltern, deren Kind sieht auf einmal. Was würde man erwarten? Was würde man dann erwarten, wenn mein Kind plötzlich sehen würde? Was würde man dann erwarten von mir? Freude, oder? Freude, Dankbarkeit, Anbetung Gott gegenüber. Und wir lesen Distanz. Wir wissen es nicht. Komisch. Da sagten seine Eltern deshalb, weil sie den Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn einer ihn als den Christus anerkennen würde, dieser aus den Synagogen ausgeschlossen werden sollte. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Menschenfurcht. Menschenfurcht. Ganz klar bei den Eltern, Menschenfurcht. Keine Freunde, Dankbarkeit, Anbetung dafür, aber Menschenfurcht und Distanz vor dem eigenen Kind. Komisch. Schon sehr, sehr eigenartig. Die nächste Gruppe, die wir betrachten wollen, sind die Pharisäer und die reden sehr, sehr viel. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. 5 Minuten habe ich noch. Als nächstes betrachten wir die Pharisäer ab Vers 14. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Und das darf man am Sabbat nicht tun. Das war ein Riesenverbrechen. Das ist ein Desaster. Nun fragten auch die Pharisäer wieder, wie es ersehend geworden war. Da sprachen etliche, Vers 16, von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen so und dann entsteht Spaltung unter ihnen. Dann Vers 17, sie sprachen wiederum zu den Blinden, was sagst du von ihm? Vers 18, nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend war. Er hat immer schon gesehen, das ist gar nicht wahr. Vers 24, da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Vers 26, da sprachen sie wiederum zu ihm, was hat er mit dir gemacht? Wie sind deine Augen geöffnet worden? Immer wieder das Gleiche. Und dann Vers 28, sie beschimpfen ihn nun und sprachen. Vers 34, sie antworten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren. Und sie stießen ihn hinaus. Interessante Reaktion. Immer noch das gleiche Werk. Nichts anderes ist nichts passiert. Also immer noch das gleiche Werk, eine Reaktion. Sie sind skeptisch, lehnen es ab, weil es nicht in ihr Denken passt, suchen nach Widersprüchen, lassen sich nicht belehren oder korrigieren, verstoßen ihn und wenden sich ab von ihm. Das gleiche Werk, so eine drastische Reaktion. Und als Letztes haben wir noch den Blindgeborenen selbst und er reagiert auf dieses Wunder und vor ihm wollen wir lernen. Auch das hat Andreas uns angeführt, Vers 11. Er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt, machte den Brei und machte mich gesund. Und er aber sprach, in Vers 17, er ist ein Prophet. Vers 25, da antwortete jener und sprach, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Ich weiß es, das war so. Vers 30, da antwortete der Mensch und sprach zu ihnen, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Und er belehrt sie dann weiter. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Ein sehr nüchterner, sehr klar denkender Mensch. Ab Vers 35, Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Und er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Wer ist es? Er sucht nach der Antwort. Die gleiche Reaktion und auch der Blindgewordene muss reagieren darauf. Und er sucht nach der Antwort. Wer ist es, damit ich an ihn glauben kann? Und Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen. Du hast ihn gesehen. Und zuerst, und das ist wichtig zu sehen, das, was Andreas gesagt hat, er hat das mit seinen geistlichen Augen erstmal gesehen. Er hat nichts gesehen, er wusste nicht, wer das war. Ein Mensch, der Jesus heißt. Er hat mit seinen geistlichen Augen hat er gesehen, dass das ein besonderer Mensch ist, dass seine Stimme besonders ist, dass es etwas Einzigartiges ist, was mit ihm jetzt gerade passiert. Du hast ihn gesehen. Und der, der jetzt mit dir spricht, der ist es. Und er antwortete und sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Genial, nicht wahr? Total schön, was dieser Mann erleben darf. Er hört auf Jesus, glaubt und betet ihn an. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen. Und insbesondere diejenigen, die Jesus nicht völlig vertrauen. So, jetzt ist ein bisschen was in meiner Folie durcheinander gekommen. Suchst du ihn? Folgst du ihm nach? Suchst du nach Antworten? Oder bist du so ein Besserwisser wie die Pharisäer? Wendest du dich an die Mehrheit und orientierst du dich nur an der Mehrheit? Oder bist du so wie die Eltern, steckst einfach den Kopf in den Sand und willst nichts wissen, stellst dich blind? Ich will damit nichts zu tun haben. Ich möchte abschließen und möchte uns daran erinnern, nutzen wir die Vorlage und tun wir das Werk Gottes. Gott schenkt uns geniale Situationen in unserem Leben. Nutzen wir diese Situationen, stellen wir nicht die Schuldfrage, sondern frag dich, wie kann ich in dieser Situation helfen? Was kann ich tun? Das ist deine Aufgabe. Nicht wer Schuld hat, ist von Bedeutung, sondern was kann ich und was muss ich tun? Denke daran, dass auf das Werk Gottes eine Reaktion folgen wird. Die Menschen werden darauf reagieren. Und an der Reaktion wirst du sehen können, ob der Mensch nach Gott sucht, ob der Mensch gegen ihn rebelliert wie die Pharisäer oder ob der Mensch sich an der Mehrheit orientiert und so denkt, ja, wie denken denn die anderen darüber, ich werde mal gucken, oder ob er den Kopf in den Sand steckt. Und dementsprechend darfst du auf diese Reaktion reagieren. Hilf dem Suchenden. Wenn du merkst, da ist jemand, der sucht, dann hilf dem Suchenden. Oder aber bete weiter für die Menschen, die gegen Gott rebellieren oder den Kopf in den Sand stecken. Auch ich hatte einen Arbeitskollegen und ich durfte das Wunder erleben vor einigen Monaten, der immer rebelliert hat und immer nichts mit Gott zu tun haben wollte, aber innerlich gesucht hat. Nur wir wussten es nicht. Wir wussten es nicht. Und der Gott hat ihn gefunden. Das war wunderschön. Auf einmal ist es ein anderer Mensch. Auf einmal kommt er auf mich zu, will mich begrüßen. Ich habe ihn gar nicht verstanden. Normalerweise hat er einen Bogen um mich gemacht. Es ist wunderschön, wie Gott Menschen findet und wie Gott auf Suchende antwortet und wie Gott Suchenden begegnet. Denke daran, du bist das Licht in dieser Welt. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und du deckst mit deinen guten Taten immer wieder das Innere der Menschen auf. Die Menschen reagieren auf deine Taten, du deckst ihr Inneres auf. Und ich möchte dir zurufen, ich möchte mir zurufen, sei mutig und leuchte. Sei mutig und leuchte. Jeden Tag aufs Neue. Amen.